Über den Bücherrand. Das ist der Bücher-Podcast, wo wir mit verschiedenen Leuten aus dem Orell Füssli-Universum über die verschiedensten Geschichten, die verschiedensten Bücher reden, sodass du auch neue Leseinspirationen hast.
Pinguin, der ausholt schon auf dem Eis, das ist einfach so, es geht doch gar nicht, das macht überhaupt keinen Sinn.
Hoi. Du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und du kennst das sicher auch. Manchmal triffst du einen Menschen und du redest mit dieser Person und irgendwie findest du sie gar nicht mal so sympathisch und das ganze Gespräch harzt so ein bisschen und du würdest dich eigentlich gerne so aus dem Aussen entfernen. Und dann zack, gibt es einen Plot-Twist, einen Durchbruch. Die Person sagt oder macht irgendetwas und du merkst so, ah, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich finde die ja sogar noch ein sympathisch. Und dann bist du froh, dass es ein bisschen länger da geblieben bist und dich mit dieser Person auseinandergesetzt hast. Das passiert ja mega oft auch in Büchern. Also Hauptpersonen, die auf den ersten Blick ein bisschen schwierig wirken und dann auf den zweiten sich sogar als toll entpuppen können. Und man ist richtig, richtig froh, hat man weitergelesen. Ich finde das so ein tolles Thema, weil man denkt eigentlich gar nicht so dran und darum bin ich froh, hat das jemand gemacht. Und das ist Kathrin Roth. Sie ist Journalistin, Moderatorin und Springerin beim Orell Füssli. Und ich freue mich sehr fest, dass du da bist. Hallo, willkommen.
Hoi Sarah, danke.
Wie bist du auf das Thema gekommen? Erzähl mal.
Es gibt einfach immer wieder Bücher mit den Hauptpersonen, wo mich wirklich nerven, die ich total nicht liebenswert finde, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind aber total oft die Bücher, die dann am längsten nachhallen.
Ja.
Und nicht, weil ich sie jetzt, wie du gesagt hast, plötzlich lieb bekommen habe, aber einfach, weil ich dann, die lösen halt irgendetwas aus.
Ja. Prägen,
genau,
lieben
genau,
länger.
Genau. Und also jetzt nicht unbedingt, dass ich dann muss sagen, oh mein Gott, ich habe mich total getäuscht, die sind ja mega nett, aber einfach so, okay, ich verstand jetzt ein bisschen mehr, ja, warum die so sind, wie sie sind.
Mehr Kontext, mehr Tiefgang und das genau sind meistens die guten Bücher.
Genau, oh, 100%. Ja.
Ich bin sehr froh, bist du da? Erzähl mal schnell zuerst, welche Bücher hast du jetzt dabei?
Ich habe dabei Yellowface von der Rebecca F. Kwang. Dann habe ich The Vanishing Half von der Britt Bennett und The Hurt von der Emily Edwards und Away with the Penguins.
Von der Hazel Pryor, genau.
Genau.
Das sind Bücher, die du mitgebracht hast. Alle, die natürlich auch im Orell Füssli-Universum zu finden sind, in dem du dich ja mega bewegst, einerseits als Springerin. Man kennt dich aber auch von der Bühne. Du moderierst ja auch für den Orell Füssli. Und dann nimmt es mich jetzt gerade zu Wunder, was erlebst du alles? Weil du bewegst dich ja sehr umeinander. Was nimmst du eigentlich so mit?
Also auf der Bühne habe ich zweimal wirklich so ein bisschen, etwas Spezielles erlebt. Einmal habe ich den Benedikt Wells an der Buch Basel. Aber das war ganz am Anfang von seiner Karriere. Und er war wirklich Zucker gewesen. Darf man das sagen? Nein, er ist wirklich mega. Also einfach ganz, ganz ein lässiger. Und wir waren in einer kleinen Box und es war so laut gewesen. Und das Mikrofon ist nicht gegangen. Und der arme Mann, der war völlig heiser nachher. Hey, er hat das wirklich mit Bravour durchgezogen. Wir haben uns beide durchgekämpft, aber es war eigentlich für alle ein bisschen Qual gewesen. Also für ihn, für mich, für die Leute, die dort waren. Und wir haben dann gesagt, dass irgendwann haben wir noch mal ein Interview zusammen und dann läuft alles geschmiert. Bis jetzt ist noch nicht so weit gekommen, aber ich... Never say never.
Benedikt, du als aktiver Hörer von diesem Podcast hast du es jetzt gehört. Das haben wir jetzt da so abgemacht. Du meldest dich in dem Fall bei uns.
Unbedingt.
Boah, ich bin so neidisch. So eine tolle Begegnung.
Es war super lässig, wirklich.
Ja.
Und das andere Mal, dort habe ich nicht für Orell Füssli, dort habe ich für ein anderes Medienhaus moderieren in Basel. Es hat relativ ein kurzes Gastspiel gehabt. Es kommt aus dem französischen Raum. Und dort gibt es so wie einen Raum mit Lesungen oder Konzerten und so weiter. Und eben im französischsprachigen Raum ist das offensichtlich etwas, das läuft. Mhm. In Basel extrem nicht. Und da hatte ich also wirklich eine Lesung gehabt, mit, glaube ich, 4 Leuten. Also jemand vom Laden, jemand vom Verlag, ich glaube, nochmal jemand vom Laden oder von meiner Familie und dann wir zwei auf der Bühne. Also wir haben total ein Käferfest gehabt. Es war ein super Interview gewesen. Also ich habe es total lässig gefunden. Aber es hat mir dann schon ein bisschen das Herz gebrochen.
Gibt es irgendwie einen Autor oder Autorin oder eine andere Person aus dem Literaturuniversum, die du sehr gerne mal treffen würdest zum Gespräch?
Ui. da gibt es so viel. Also ich bin jetzt vorbereitet auf die Frage, weil ich dir als Journalistin zum Teil auch stelle, aber dann wäre es eigentlich mehr so aus der Hüfte geschossen, Michelle Obama. Wobei, die, oh. ist ja auch Autorin.
Ja, okay, lassen wir durchgehen.
Lassen wir gelten, genau. Ja. Ich habe sie einfach jetzt erst zwei, dreimal in einem anderen Podcast. Ich habe gedacht, hey, ich meine, ihre Mann ja, ist gut und recht, aber oh mein Gott, die Frau.
Ihre Mann ist gut.
Nein, ist ja auch ein Herz.
Ein kleiner Präsident da gewesen. Aber sonst geht es auf mich. Ah, so toll. Ja, aber du zehrst in dem Fall aus ganz vielen Erfahrungen und Begegnungen. Und dann nimmt es mich umso mehr Wunder, wie, nach welchen Kriterien hast du jetzt gesagt, nehme ich jetzt die vier Top-Bücher mit? Nach was hast du die ausgewählt?
Ich glaube wirklich einfach die so ein bisschen am längsten nachgehalten haben. Weißt, es gibt so einige, die, was weiß ich, das ist so ein bisschen wie ein Sandwich, das ist gut und das schmeckt im Moment und dann legst du auf die Zeit und das war's. Und es gibt andere, da denkst du, oh, wow, das war wirklich gut gewesen.
Sehr, sehr schön. Ich würde jetzt gerne mit dem ersten anfangen, eins, das mir so oft von Freundinnen empfohlen worden ist, und ich finde es darum umso toller, geben wir diesem Buch jetzt eine Plattform, Yellowface. Mhm. Warum hast du das mitgenommen?
Das ist wirklich so, wie soll ich sagen, ich glaube, das ist so die Quintessenz von unliebsamen, also wie man auf Englisch so schön sagt, weil ich lese eigentlich immer auf Englisch, unlikable persons. Mhm. Also ich glaube, jede einzelne Person dort drinnen, oder 80% der Leute dort drinnen, die sind mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Die haben einfach total blöd gefunden. Und einfach von der hey, nein, Mutter, kannst du nicht machen.
Und was machen denn die so im Buch? Und was geht es denn dort?
Also, es sind zwei, man kann nicht einmal sagen, Freundinnen, wo beide als Autorinnen tätig sind. Und die eine ist dann dabei, wo die andere stirbt. Die stirbt, ist super erfolgreich, hat eben hat wirklich das Eins auf dem Rücken, die andere immer so ein bisschen das Zwei auf dem Rücken und dann entdeckt sie das Manuskript und geht sich aus, nachher, also geht das Manuskript aus ihres eigenen aus, startet total durch mit dem. Ja, das ist so ein bisschen, jetzt mal so die Handlung ganz, ganz grob gesagt.
Okay. Es geht ja auch so ein bisschen, um die Literaturszene selber.
Ja.
Ich finde es auch mal lustig, dass du gesagt hast, ja, die sind 80% von super unsympathisch in der Literaturszene drin. So. Aber es geht ja um viel, viel mehr. Oder?
Genau. Wobei, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt hier wirklich nicht nur die Entwicklung der Charaktere, beziehungsweise eigentlich geht es um meine Entwicklung. Weil die bleiben ja, aber so wie ich mich denen nähere. Aber ich habe es jetzt halt schon auch, weil ich halt Bücher liebe, seit ich lesen kann, habe ich es auch extrem spannend gefunden, die Einblicke ins Verlagswesen. Ja. Weißt, wie das funktioniert. Wie wird ein Bestseller zu einem Bestseller? Wer entscheidet das? Vermarktung und so weiter. Und eben, dass das halt eine gigantische Maschinerie ist. Ich würde das überhaupt nicht werten. Ich würde auch nicht sagen, dass die Leute dort irgendwie blöd sind.
Es ist mir ironisch, ich verstehe mich nicht falsch.
Nein, aber halt einfach eben, dass du dem, also, dass es da gewisse Faktoren sind, die du gar nicht kannst beeinflussen als Autorin oder als Autor. Ja, das habe ich schon mal extrem spannend gefunden.
Ja. Und es gibt ja auch noch so viel mehr, weil es geht ja dann auch um kulturelle Aneignung. Es geht um Cancel Culture eben und dann die ganze Publishing-Elite, würde ich jetzt mal sagen.
Genau.
Es ist so vielschichtig und facettenreich, was alles in dem Buch, finde ich, eben nicht touchiert wird, aber so behandelt wird.
Genau. Genau. Also es
das
ist wirklich
hat mich so beeindruckt.
Das habe ich eben auch gefunden. Also weißt eben, du, also sind beide Hauptdarstellerinnen sind unsympathisch. Aber irgendwann kommst du zum Punkt, wo du verstehst, warum sie machen, was sie machen. Mhm. Nicht, dass du es gut findest, aber wo du auch wie überlegst, ja sorry, wie hätte ich denn reagiert? Ich meine, man kann immer, weißt, ich meine, irgendwie urteilen bin ich wahnsinnig schnell, aber wenn ich mir dann mal ein bisschen in mich gehe und mir überlege, ich sage, ja gut, also ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich jetzt wirklich ein Engel gesehen wäre in dieser Situation. Also das habe ich schon eben. Es geht um Missbrauch, um Rassismus, eben, wie du sagst, kulturelle Aneignung. Und so weiter. Also wirklich so Themen, die du gar nicht überlegst, bis du das Buch lesest. Darum habe ich auch gefunden, es hat ganz viele Themen, zum Teil gestreift, zum Teil, also weißt, gestreift genug, dass du darüber nachdenkst und zum Teil auch ein bisschen mehr in die Tiefe, die eigentlich ständig um einen herum sind, aber die man so gar einfach wahrnimmt, ohne irgendwie zu hinterfragen.
Was ist deine Reise durchs Buch durch, wenn du sagst, Bezug, was es mit dir gemacht hat?
Ja, es war so ein bisschen eine Achterbahn gewesen. Was ich eben auch extrem spannend gefunden habe, jetzt nicht zuletzt auch als Journalistin, ist halt so, hey, wem gehört ein Text?
Mm.
Also weil, ja. Da hat man das Manuskript, das ist dann übernommen worden von der mit dem 2 auf dem Rücken, wenn man so will, mhm. oder? Aber sie hat es ja dann weiterentwickelt.
Ja.
Also am Schluss war es, glaube ich, relativ nebeneinander gewesen als das Original, aber ohne das Original wäre sie nicht dort angekommen. Und jetzt mal abgesehen vom Moralischen ist es okay, wenn man das klaut und nicht sagt, dass man es geklaut hat. Wem gehört denn das?
Ja.
Und das habe ich schon noch spannend gefunden, jetzt gerade in Zeiten von KI, wo man, also ich arbeite auch immer wieder mit KI, auch beim Texten, oder? Also das ist, für mich ist es ein guter Sparringpartner, aber ich übernehme ganz viele Formulierungen davon, oder? Ja. Und das habe ich extrem spannend gefunden. Das hat mich eben auch noch fasziniert und bei der Stange gehalten. Und nachher ist es halt wirklich einfach so eine Achterbahn. Mal findet man die eine total blöde Kuh und dann wieder die andere. Und eben irgendwann kommst du dann so zum Punkt, wo du sagst, hey, weißt du was, es steht mir nicht an, ein Urteil zu fällen. Ich will jetzt das einfach, dass du so wie offen gehst und so von oben runter schaust und so zur Beobachterin wirst.
Beobachterin und auch man wird dann auch wie so mit so, eben so ethischen Dilemmas mhm. konfrontiert.
Genau.
Ich habe mich dann auch immer so gefragt, hätte ich das Manuskript, wenn das bei mir gelandet ist, wie wär ich damit umgekommen? Mhm. Hätte ich es Sila zurückgegeben? Mhm. Hätte ich dort auch darauf aufgebaut oder nicht? Ich hoffe jetzt mal zu behaupten, dass ich ethisch so unterwegs wäre, dass ich es zurückgegeben hätte oder nicht angelangt hätte. Wie ist es dir gegangen bei dem?
Genau gleich. Also zuerst natürlich völlig überzeugt, nein, sicher nicht, macht man nicht.
Aber dann kommt ja so der Erfolg und sie dann denkt so,
total. Und eben, wenn man dann sieht, woher sie kommt und eben, sie hat immer das 2 auf dem Rücken ja. gehabt und das ist jetzt ihre Chance, das zu ergreifen. Und ich habe dann mehr überlegt, ja, sag doch einfach, du hast es genommen. Aber dann wäre es wahrscheinlich auch wieder, dann hat es den Erfolg nicht gegeben.
Ja. Ein spannender Weg, damit umzugehen. Ich würde gerne weitermachen. Mhm. Und zwar zu einem Buch, wo du gesagt hast, das ist so krass, das hat mich so geprägt. Und zwar «The Herd» von Emily Edwards.
Yes.
Was geht es dort?
«The Herd» ist die Anspielung auf den berühmten Herdenschutz, ein Wort, das wir alle gelernt haben ja. während der Pandemie. Es geht um 2 beste Freundinnen. Ganz, ganz unterschiedliche und sehr gegensätzliche Charaktere. Sie haben beide Kinder. Die eine ist so ein bisschen Freigeist, Hippie-Pippi. Und die andere ist sehr konservativ und
erfolgsorientiert.
Genau, erfolgsorientiert. Danke, das war jetzt mein Wort. und die hat 3 Kinder. Und das Jüngste ist als Baby sehr, sehr krank gsi und man hat dann gesagt, es würde nicht, also es vertreibt es nicht, wenn man es impft gegen Masern. Und darum muss man es einfach schützen, eben durch den Herdenschutz. Ja. Und es gibt dann ein Geburtstagsfest von dem kleinen Kind, wo dann schon nicht mehr so klein ist und sie schreibt dann auch in der Einladung irgendwie, ich gehe davon aus, dass alle eure Kinder geimpft sind und die nicht geimpft sind, kommen bitte nicht und so weiter. Und es passiert, was passieren muss, es gibt eine Masernepidemie. Also ich habe es relativ knapp nach der Pandemie gelesen, aber ich finde, es ist bis heute ein Thema, das wirklich extrem polarisiert. Und ich weiss noch, während der Pandemie hatte ich also ganz, ganz klare Ansichten gehabt und bin, wenn ich jetzt zurückschaue und auch nachdem ich das Buch gelesen habe, ich muss sagen, ist ein bisschen sehr schwarz und weiß, wie ich gedacht habe damals. Mhm. Vielleicht war das ein Zeitgeist, der uns dort angetrieben hat, aber ich habe gefunden, das hat halt ähnlich wie Yellowface auch, es hat einfach so ganz, ganz viele Schichten freigelegt, wo du plötzlich merkst, okay, es ist eben wirklich einmal mehr nicht alles schwarz und weiß.
Hey, und vor allem, was ich da krass gefunden habe, sind ja Freundinnen, wo unterschiedliche Positionen und Meinungen
genau.
zu einer Thematik haben.
Genau.
Wo sie dann auch überraschend kann sein. Und das ist mir dann auch so eingefahren, so, hey, wie geht man damit um mit einer Freundin oder einem Freund, wo man so das Gefühl hat, ja, hey, wir sind auf einer Wellenlänge, alles top-notch. Und dann sagen die einfach irgendetwas, wo ja. du so bist so, Hilfe, ich yeah. kenne dich gar nicht mehr, wer bist du?
Genau. Also das ist wirklich so, die Ebene von der Freundschaft habe ich extrem spannend gefunden, eben wie die sich einerseits in- und auswendig kennen und andererseits eben doch nicht. Also im Verlauf der Geschichte bekommt man dann halt wirklich auch mit, dass da gewisse Sachen gegenseitig einander nicht erzählt worden sind, die halt einfach so wichtig sind, dass sie im Prinzip das ganze Narrativ ändern.
Was hättest du gemacht in dieser Situation? Oder auf welcher Seite bist du? Vielleicht eher, muss man es so sagen.
Ich bin natürlich ganz klar, also natürlich, nein, ich bin auf der Seite von der Mutter, die angewiesen war auf den Herdenschutz. Mhm. Aber das hat sich dann im Laufe der Geschichte schon auch ein bisschen aufgeweicht, ja, muss ich sagen. Es ist eben noch spannend, es ist ein bisschen wirr, weil es gibt dann, so viel kann man vielleicht noch sagen, es gibt einen Prozess. Ja. Also die eine Freundin klagt dann die andere an.
Ja.
Weil eben das jüngste Kind wird tatsächlich krank, es bekommt Masern, es hat gravierende Folgen. Und es gibt dann immer wieder so einzelne Kapitel von Leuten rund um den Prozess. Und dann hat man eben so einerseits auch Impfopfer, wenn man so will. Und dann zum Teil eben dezidierte Impfgegnerinnen und Gegner. Und das kommt ein bisschen unvermutet. Und am Anfang bist du so ein bisschen, hey, was machst denn du da? Aber es tut dann irgendwie die Geschichte auch verweben und zusammenheben und es gibt dann gerade nochmal eine neue Dimension, weil du lernst dort wirklich, also es ist wirklich so der berühmte Full-Circle-Moment, wenn man so will. Es gibt wirklich so einen 360-Grad Einblick in alle möglichen Meinungen.
Glaubst du, man kann lieben oder befreundet sein, wenn man fundamental andere Meinungen hat? Oder Positionen zu Sachen?
Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, solange man ehrlich ist, kann man ja.
Ja, finde ich schön. Ich habe mir das wirklich auch lange überlegt. Oder auch so, hey, wo liegen meine persönlichen Grenzen bei so Sachen? Mhm. Oder bei meinen Mitmenschen und so. Und habe dann wirklich auch so gefunden, ich finde es eben auch schwierig, wenn man sich immer im gleichen, ideologisch vielleicht übertrieben, aber wenn man sich nur im gleichen Gedankensetting bewegt.
Mhm.
Ich finde es eben mega wichtig und mega spannend, sich nicht ganz mit allen anderen Meinungen zu befassen, aber mit anderen Leuten, mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen und sie auch versuchen zu verstehen und ihre Perspektiven zu
geben. Also weißt du, ich glaube, es gibt jetzt schon gewisse politische Ansichten, die ich sehr schwer finde. Aber andersrum, vielleicht haben die ja einen Grund, dass die politische Ansicht haben. Und wenn ich den Grund kenne und wenn man total ehrlich ist zu mir und sagt, ich komme von dort und dort und wegen dem und dem, dann verstand ich es vielleicht besser. Ich finde es immer noch nicht gut und ich weiß nicht, ob dann die Liebe oder Freundschaft das wirklich aushalten würde, aber es wäre garantiert nicht so ein Moment, wo man irgendwie den Teppich unter den Füßen wegzieht und ich alles hinterfrage, was bisher war.
Kontext, Abgrenzung, das finde ich super wichtig. Aber ich habe das mega spannend, vor allem beim Thema Impfen, was uns ja wirklich mehrere Jahre während der Pandemie so stark prägt hat, dass es da noch diesen Ansatz gegeben hat.
Mhm.
Und das Witzige ist ja, dass das Buch vor der Pandemie rausgekommen ist.
Genau.
Top-Notch-Timing, kurz vor der Pandemie
rausgekommen. Und es gibt auch dann hinten noch so die Geschichte von der Autorin, die ein bisschen erzählt, wie sie dazu gekommen ist. Und ich habe das ganz am Schluss gelesen und habe das eigentlich auch noch recht spannend gefunden.
Und was geht es jetzt? Was ist ihre Geschichte oder wie sie dazu kommt?
Sie war eben selber auch schwanger und hat sich dann mit dieser Thematik auseinandergesetzt und war eben zuerst auch so ein bisschen völlig überzeugt gewesen, hat die Meinung und nachher ist sie dann plötzlich so ein bisschen, okay.
Und jetzt dann?
Genau.
Mega schön hat man den Kontext auch mehr zu ihr. Es geht aber in dieser Folge natürlich nicht nur darum, dass wir die Leute und die Geschichten kennenlernen, es geht auch darum, dass wir dich kennenlernen. Und darum, wir haben da jetzt eine kleine Schnellschussrunde vorbereitet. Entweder oder Fragen, wo es um literarische Bedürfnisse, Lesebedürfnisse, Buchbedürfnisse geht. Und ich hitte dich jetzt auch mal mit den Spannen. Gut, wir fangen einfach an und dann wird es immer ein bisschen weirder, aber wir schaffen das.
Weird ist super.
Sehr gut. Also, Eselsohr oder Lesezeichen?
Lesezeichen.
Klassiker oder Gegenwartsliteratur?
Gegenwartsliteratur.
Oh, okay.
Also, ich muss vielleicht noch sagen, ich habe früher noch Klassiker gelesen. Also wirklich, ich habe den Zauberberg gelesen, ich habe die Blechtrommel gelesen, ich habe Anna Karenina gelesen und ich wollte es dann wieder mal neu lesen. Und bin irgendwie nach drei Seiten so, hey, wer auch immer du gewesen bist früher noch, ich ziehe meinen Hut vor dir, aber nie mehr.
Okay. Happy End oder offenes End?
Lieber offenes Ende. Es langweilt mich langsam, wenn ich... Also,
schon weiss, was passiert.
Genau. Es darf ein Happy End geben, aber es muss unvermutet sein.
Gut. Ist das Cover wichtiger als der Titel?
Ja.
Dann, ältere Ausgabe oder glänzender Neudruck?
Das ist mir völlig wurscht.
Völlig gut.
Wirklich gut.
Buch in einem Rutsch lesen oder über Wochen hinweg geniessen?
Oh, so schnell wie möglich. Also ich habe wirklich, also ich glaube, es
du wirkst auch so zack, 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 dein Tempo ist hoch.
Nein, aber ich habe wirklich, also weißt, ich liebe Beauty, ich liebe Taschen, ich liebe Schuhe, aber der einzige Moment, wo ich wirklich die berühmte FOMO habe, sind Buchhandlungen, weil ich einfach so wie denke, hey, lebe ich lang genug, um alles zu lesen, was ich will?
Das finde ich so eine gute Frage. wenn du ein Buch in dieser Buchhandlung drin wärst, wärst du ein Roman oder eine Ratgeberin?
Oh mein Gott, ein Roman. Niemand will ein Rot von mir.
Okay. Buch in der Originalsprache lesen, auch wenn es zum Beispiel altgriechisch ist, oder die Filmversion auf 1,5-facher Geschwindigkeit schauen?
Filmversion.
Ein Buch, das nach Pizza schmeckt oder nach so modrigem, kalten Bibliothekskeller?
Pizza natürlich.
Bücher nur noch auf WC-Papier gedruckt zu lesen oder in so einer Mikroschrift auf Cornflakes-Packungen?
Ich glaube Mikroschrift. Nehmen wir mal.
Ein Buch so dick, dass du es als Türstopper kannst nutzen oder so dünn, dass du es automatisch verlierst, weil es so dünn ist?
Lieber dick.
Und das, was ich... Hey, Gratulation, Schnellschussrunde, oder? Oh, ich liebe es. Das mit dem... dass du eine Buchhandlungsfomo hast oder eine Lesefomo hast, das finde ich ein schöner Gedanke irgendwie. Dass du so Lust auf so viel Lesen hast.
Total. Total.
Bist du schon immer so buchbegeistert gewesen?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben in der Bibliothek immer vor der Sommerferien dürfen Bücher holen. Mhm. Ich glaube, so unlimitiert. Und ich glaube wirklich, die sind zum Teil fast so gross. Also einfach meine Arme haben so das maximale Dings können spannen. Und ich weiss auch, es ist auch einmal der Schularzt gekommen und dann hat man irgendwie müssen mit der Hand am Boden. Und ich habe das natürlich nicht geschafft, weil ich total unbeweglicher Stüchel bin. Und dann hat er gefragt, was sind denn deine Hobbys? Und dann habe ich gesagt, lesen. Und nachher habe ich dann müssen ins Turnen gehen zusätzlich. Und dann hat er, glaube ich, der glaube wirklich so das Gefühl gehabt, das ist jetzt einfach so eine
Bücherbuch.
Genau, die muss jetzt mal raus. Also ich habe es dann total nicht lässig gefunden und habe dann meinen Eltern mein Sackgeld gegeben und gefragt, ob sie mir eine Entschuldigung schreiben können. Und sie haben mich dann glaube ich auch irgendwie dispensieren lassen, weil es ist dann schon ein bisschen...
Die Eltern mit Sackgeld bestechen, damit du nicht musst gehen turnen. Und dann sind Bücher eben ein sehr dankbarer Support.
Total, total.
Wo man sich hingeben kann, wo man sich drin verlieren kann.
Ja. Absolut.
So ist mir gegangen beim nächsten Buch von The Brit Bennett, The Vanishing Half.
Ja.
Das hat mich gepackt.
Ja, das ist wirklich das ist so der berühmte Page-Turner. Du kannst einfach nicht weglegen.
Ich bin, im Gegensatz zu dir, ich bin so wochenlange Geniesserin von dem Buch. Und das habe ich immer da gelesen. Ich habe irgendwie am Morgen per Zufall so beim Kaffee angefangen. Mhm. Und es hat mich so geguckt.
Yeah.
Ich musste es durchlesen.
Yeah.
Ich habe wirklich ich habe sogar einen Termin abgesagt für das. Ich habe wirklich so einer Kollegin abgesagt.
Das verstehe ich voll. Ja, ja.
I can't. Nein. Das ist mir noch nie passiert. Aber ich kann ihr wirklich nur absagen. So, hey, ich werde nicht können mit dir kommunizieren. Ich muss jetzt das fertig machen.
Das finde ich recht inspirierend, das muss man merken.
Erzähl mal, um was geht es in der Geschichte?
Es geht um Zwilling, African American, zwei Frauen. Und die sind halt beide jetzt nicht so dunkel.
Ja.
Und sie haben auch beide das Rissen, rauszukommen aus dieser Kleinstadt, wenn es mir recht ist, wo sie aufgewachsen sind. Und die eine schafft es dann, also in Anführungszeichen, wenn man so will, wirklich dem Ganzen zu entkommen. Die lernt jemanden kennen, der meint, sie ist weiss, weil sie halt aussieht wie eine Weisse.
Ja.
Und die baut sich dann im Prinzip ein Leben, ein ganz neues Leben auf, mit einer Identität, die halt nicht stimmt. Also ich glaube, sie hat nie gesagt, ich bin nicht weiss, aber sie hat auch nichts. Also sie hat einfach gewisse Sachen verschwiegen, sagen wir es so, was ja je nachdem auch als Lüge taxiert werden kann. Sie hat dann halt auch den Kontakt abgebrochen zu ihrer Schwester. Die hat eine unglückliche Ehe gehabt und ist dann mehr oder weniger reuemütig wieder zurück, wo sie hergekommen sind. So ein bisschen in Schande.
Ja.
Und durch Zufall lernen sich dann Kinder von diesen beiden kennen und so kreuzen sich dann die Wege wieder.
Ein Plot-Twist nach dem anderen, den man nicht gesehen hat.
Nein, wirklich nicht.
Und einfach so, dass die Schwesterverbindung,
die
eben nicht rum ist, aber irgendwie auch schon. Ja. Und dann, wie die eine Schwester so super unsympathisch ist in ihrem Verhalten. Und dann eben wieder der Kontext
dazu kommt
und der Plus-Tweets. Das hat mich so geguckt. Das ist ein Buch, das ich allen empfehle.
Total.
Oder? Ich dränge es so auf. Ich will es nicht mehr geben. Genau. Ich weiss auch jetzt nicht, wo mein Exemplar gerade ist, weil ich es irgendwie gegeben habe.
Genau. Also ich weiss, meine Tochter wartet schon drauf.
Ah, ich finde es schön, dass du noch dein Exemplar mitgenommen hast in die Folge. Und
dann genau. Sie ist schon so, also kannst du mir jetzt endlich das Buch bringen? Ich, ja, jetzt warte noch schnell.
Eine Minute. Wir müssen noch ganz kurz bei euren Füßen vorbeigehen. Viele Frauenfiguren auch, viel mit unterschiedlicher Stärke. Mhm. Was bedeutet für dich stark sein als Frau?
Ich glaube, sich selber sein und sich selber treu zu bleiben. Mm. Was eine rechte Herausforderung ist.
Gar will ich sagen. Finde ich eigentlich gar nicht so einfach. Mit seinen Prinzipien und seinem Auftrag und seinen Gedanken. Mhm. Wie schaffst du das für dich?
Wer sagt, dass ich es schaffe?
Du wirkst so. Du wirkst wie eine Person, die sich selber treu ist und das gut kann überbringen.
Ich probiere es, aber ich glaube, es ist bei mir wirklich einfach Bauchgeschichte. Also es gibt wirklich ganz viele Sachen, die ich einfach gar nicht anders könnte. Auch wenn ich es wollen. Aber ich schaffe es wie nicht.
Ja.
Und das ist zum Teil aber dann auch, also es ist nicht immer lässig, weil zum Teil ist es dann halt auch ein bisschen ungefiltert, dass dann halt Sachen rauskommen. Ja.
Girls, das passiert mir so.
Ja. Aber ich glaube jetzt wirklich vielleicht, um hier nochmal schnell den Bogen zu machen zu diesem Buch, die ganze Black Lives Matter-Geschichte ist auch wieder während der Pandemie eigentlich das erste Mal so richtig auf mein Radar gekommen, was ich absolut beschämend finde, weil das ist ja nicht irgendwie neu gewesen, aber als ich mich jetzt aktiv mit dem auseinandergesetzt habe, ich glaube, ich habe das Buch dann auch wirklich so mehr oder weniger wegen dem gekauft. Es ist, glaube ich, empfohlen worden.
Das Timing ist
genau. Und etwas, was ich wirklich immer noch nicht geschafft habe, also von dem her, darum, wer sagt, dass ich es schaffe, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich reagieren soll, wenn jemand in meinem Umfeld, den ich nicht so gut kenne, gewisse Wörter verwendet, die ich nicht okay finde. Also wenn meine Mutter etwas sagt, wenn wir irgendwie die Krippen aufgebaut haben und dann hat sie ein Figürchen mit einem dunkelhäutigen Kind und sie sagt dann, das ist das N-Büble, dann kann ich ihr erklären, warum ich das total nicht okay finde und warum sie das gefälligst bitte auch nicht mehr soll. Und ich kann es auch nett machen. Aber wir haben in der Nähe eine Bäckerei und die verkaufen immer noch die Süßspeise, die mit M anfängt und nicht als Schokokuss. Und eigentlich erwarte ich von mir, dass ich dort mal gehe und sage, warum nennen sie es nicht anders. Also eigentlich würde ich das von mir erwarten und das habe ich zum Beispiel noch nicht geschafft.
Aber ich glaube, das ist eine Frage von Übung und ich glaube, es ist ja einfach mega wichtig, wenn man mit einem Thema konfrontiert ist, sich nicht ganz verschließt, wenn man die eigene Ressource hat, um sich nicht ganz verschließt und sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, das ist schon so ein Mehrwert für etwas oder für eine Angelegenheit.
Ja, aber weißt du, es ist so der Kampf zwischen einem berühmten People-Pleaser, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, und halt eben den anderen Sachen, die mir auch wichtig sind. Oder? Ja. Das auszubalancieren ist nicht ganz einfach.
Ich finde, in dem Buch wird das aber auch brutal nah aufgezeigt.
Total.
Und also dieses Mixed-Race-Setting und die Stadt, die heisst im Buch, also es ist ein fiktives Städtchen, wo Mallard heisst, ist so inspiriert von realen Mixed-Race-Communities in Louisiana. Und das Timing, das Buch ist wirklich um die Black Lives Matter-Bewegung erschienen. Gleich eigentlich wie The Herd eigentlich. Also, und das hat so eine krasse Wirkung entfaltet. Ich finde es so ein gutes Buch.
Und das Lustige ist, ich bin nicht auf TikTok, aber ich habe nur gesehen, dass das im Moment total trendet auf TikTok, was mich extrem freut. Also offensichtlich wirklich ist das jetzt immer noch, obwohl das jetzt schon ein Moment her ist, hat es jetzt nochmal einen Moment. Wahrscheinlich ein bisschen in einer anderen Leser-Community, aber finde ich natürlich super.
Stella hat eigentlich sich wie ein ganz neues Leben aufgebaut und Desiree ist die, die eher in dieser Stadt geblieben ist oder zurückkehrt. Welche hast du sympathischer gefunden in diesem Setting?
Ich habe wie beide verstanden. Also von dem her, aber weil, also ganz blöd, weil ich weiss bin, wahrscheinlich halt schon mehr, es ist halt einfach mehr meine Welt.
Ja.
Aber dafür habe ich es halt umso spannender gefunden, weil eben, ich glaube wirklich, seit dem Black Lives Matter, wenn ich etwas gelernt habe, ist glaube wirklich einfach, da gibt es Paralleluniversen.
Ja.
Also jemand, der nicht eine weisse Hautfarbe hat, der erlebt genau die gleiche Gegenwart wie ich, einfach komplett anders.
Ja.
Und das ist mir halt jetzt, das ist da sehr gut aufgezeigt worden.
Ja. Und mega niederschwellig und ich finde eben auch nicht belehrend.
Habe ich auch gefunden. Weil eben, ich lese alles auf Englisch, ich bin nicht englische Muttersprache und das ist wirklich ein Flutscht.
Etwas, das flutscht oder einfach ausrutscht, sozusagen, ist in der nächsten Geschichte. «Away with the Penguins» von Hazel Pryor.
Ja.
Absurd krasse Geschichte, finde ich.
Ja.
Willst du mal erzählen?
Genau. Also da geht es um eine ältere Dame, wo ich glaube, man kann mal ganz neutral formulieren, ein bisschen auf der schrulligen Seite ist.
Ja.
Das darf man glaube ich auch sagen. Ich glaube, sie ist sehr einsam und ich glaube, das ist dann halt wirklich da gibt es dann halt so ein Marötli, wenn man will. Ja. Und die sieht irgendeine Dokumentation über Antarktis-Pinguin. Ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Genau. Und sie ist relativ wohlhabend und sie findet dann, weißt du was, ich tue dieser Expedition oder dem Projekt, wo die Antarktis-Pinguin beobachtet und auch schützt, vor dem Aussterben schützt, mit einer namhaften Spende wird sie das unterstützen. Unter der Bedingung, dass sie auch dort hin darf gehen und mehr oder weniger sich vor Ort ein Bild machen kann. Und eben, also die gute Dame ist, wenn es mir recht ist, oder wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie weit über 80. Sie geht in die Antarktis, also es ist jetzt nicht irgendwie der laue See, wo man kann einmal gemütlich rundherum laufen kann, sondern es ist so ein bisschen... es ist jetzt nicht gerade das gemütlichste, wie soll ich sagen, die gemütlichste Umgebung. Und ich meine, man probiert ihr das schon einigermaßen kuschelig zu machen, aber halt so kuschelig, wie es geht in der Antarktis, oder? Und eben, denn sie ist halt schon, sie hat so eben... Sie hat dann auch noch ganz klare Anforderungen. Und du siehst einfach schon so, es ist ein bisschen wie ein Unfall aus der Weite zu. Du kannst nicht wegschauen. Und du denkst so, oh wow, was kommt jetzt?
Wirklich einfach zwei komplett widersprüchliche Sachen mit dem roten Lippenstift.
Oh, meine Lieblingsszene. Ja. Sie geht aufs Eis. Sie will dann einmal mit aufs Eis und nimmt dann ihre Handtasche mit und ihren roten Lippenstift. Und ich glaube, ihre Handtasche wird dann irgendwie angegriffen von einem Pinguin und sie ist dann total irritiert. Und also, sie ist so
How dare the Pinguin?
Ja, genau. Sie ist so wirklich so, Entschuldigung, das ist meine Tasche. So, ja. Gang weg. Aber so surreal und so lustig. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe auch extrem viel Marotten und bis zu einem gewissen Grad habe ich mich dann wirklich auch selber gesehen.
Würdest du in die Antarktis gehen, mit den Pinguinen hängen?
Nein. ich finde die Natur super, wenn ich sie kann, aus sicherer Distanz beobachten
kann.
Wobei, andersrum, ich finde Pinguin so coole Tiere und ich glaube, wenn sich jetzt so eine Chance ergibt, würde ich es wahrscheinlich schon machen. Aber ich sehe mich also durchaus auch dann irgendwie noch mit einem coolen Täschchen da draußen. So, weißt du, ist ein cooles Bild für Instagram und wäre dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, hey, Entschuldigung, kannst du bitte weggehen? Kannst du nachher aufs Bild kommen? Also eben darum, ich spüre sie schon ein bisschen.
Veronika ist für mich, also so heisst die Protagonistin, die dann dort das Abenteuer anfängt. Das wäre so eine Person, die ich gerne mal damit reden würde, aber einfach auch massiv Angst hätte von ihr. Oh mein Gott. Das Gefühl habe, die würde mich komplett auseinandernehmen. Sie hat so eine grantige, alte Dame.
Das ist, ich glaube, die ist so ein bisschen wie Anne Wintour. Also das ist so wie die Coole auf dem Blau. Ich glaube, die ist so
die Chefredaktorin, ja, genau.
Genau, ich glaube, das ist so wie einfach so... Uff.
Darum passt sie vielleicht auch in die Antarktis, weil sie auch so ice cold ist irgendwie vielleicht.
Ja, vielleicht. Das kann schon sein. Aber sie wird eben, sie taut ja dann auf.
Genau. Was ist denn, ohne zu viel zu verraten, was hat es für einen Plot-Twist für dich gegeben in Bezug auf die Person?
Wo sie den Pinguin adoptiert. Ich meine... Oh. Okay, ich liebe auch Bücher mit «Ah». Oh.
Ja. Und was eben auch mega spannend ist, Hazel Pryor, also die Autorin, hat gesagt, sie sei echte Pinguin in Schottland, also immer so sozusagen go casten und sie so beobachten, damit sie so Inspiration für das Buch hat.
Ja.
Und so Sachen liebe ich einfach.
Also großartig, ganz groß, ganz groß. Und es geht auch, wenn wir schon mal googeln oder auf YouTube schauen, irgendwie Penguins Clumsy but adorable. Und dann kommst du auf irgendeine so eine Compilation von Pinguin, also so einen Zusammenschnitt von Pinguin. Und ich meine, ich habe das nicht gewusst, aber hast du gewusst, dass Pinguin auf dem Eis ausrutschen? Ich meine, das ist ja der grösste Fehler von der Natur, aber es ist so herzig. Dann rutschen sie aus und dann fallen sie irgendwie so eine Klippe da ab. Und ich meine, es ist ja eigentlich überhaupt nicht lustig, aber es ist trotzdem am Schluss knallt einer in die Kamera rein. Und immer, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann gehe ich die schauen und nachher bin ich so, oh, eben.
Das ist jetzt so ein Plot-Twist an deiner Persönlichkeit. Das hätte ich jetzt nicht gesehen.
Doch, ich finde Pinguine, also schon nur die. Und einfach auch der Kontrast, wie die unbeholfen sind an Land, da kann ich mich total, da sehe ich mich total wieder. Und dann gehen sie ins Wasser und dann sind die schönsten Wesen, die es gibt. Da sehe ich mich dann nicht mehr. Aber einfach so die Gegensätze.
Ja.
Und eben nochmal, Pinguin, der ausrutscht auf dem Eis, das ist einfach so, es geht doch gar nicht, es überhaupt, macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, also ich finde wirklich, man muss zuerst einfach auch mal auf diese Geschichte kommen und das Brossen da so Pinguin sehr näher bedenken. Das ist wirklich auch ein schöner Nebeneffekt und eigentlich wirklich sehr herzige Geschichte.
Ja, und es, also es ist einfach auch, eben, es tönt jetzt sehr oberflächlich und jö und Entschuldigung, aber es eben, es gibt dann noch eine kleine Liebesgeschichte. Es geht eben auch um Einsamkeit, ums Alter und halt auch wirklich um Klimaveränderung, Umweltschutz. Ja. Einmal mehr ohne Mahnfinger, einfach so eingebettet in einen sehr, ich finde es relativ süffig, leicht lesbar und auch herzerwärmend, ohne dass es jetzt super kitschig ist. Ja.
Wir haben jetzt vier recht unterschiedliche Geschichten gehört, immer mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, wichtige Themen, eben nicht duschiert, aber behandelt worden. Und da nimmt es mich jetzt bei dir jetzt wunder, du hast ja auch eine Reise gemacht sozusagen mit diesen verschiedenen Büchern. Was hast du jetzt in Bezug von diesen allen so für dich mitgenommen? So als Grundsatz, als Schlusssatz sozusagen?
Ja, sorry, aber das muss jetzt einfach sein. Never judge a book by its cover.
Ganz einfach.
Ja. Also einfach, es lohnt sich halt schon. Eben wie du jetzt am Anfang gesagt hast, es lohnt sich halt schon zum Teil mal ein bisschen aushalten. Ich meine, in Bezug auf Bücher, aber noch viel mehr halt in direkten Begegnungen und vielleicht nicht immer gerade aus der Hüfte schießen und gerade dem ersten Urteil vertrauen, sondern vielleicht einfach auch mal ein bisschen innehalten, die andere Person zu Wort kommen lassen und sich eine Meinung nicht gerade sofort bilden.
Das finde ich wirklich ein sehr schönes Schlusswort. Darum in dem Sinne wirklich, Katrin, danke viel, viel mal.
Danke dir.
Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Hast du super gefunden.
Und euch danke ich auch, dass ihr bei uns geblieben seid, so weiterhin zugelassen habt. Es war jetzt nämlich die 40. Folge von «Über den Bücherrand». Und ich hoffe, ihr habt ganz viele tolle Bücher bekommen, in denen ihr schmökern und lesen könnt. Und darum wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine ganz schöne Lesezeit und bis bald. Tschüss zusammen. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, hey, dann folge uns, abonniere uns überall dort, wo es Podcasts gibt.